3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die zweite Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Die junge Kriminalassistentin Kiki Wunder ist von Berlin nach Ulm gekommen. Seit 2 Monaten lebt sie jetzt in der Stadt und es gibt auch schon einen Mordfall. Ausgerechnet mit ihrem Kollegen Fritz Federle, den Kiki nicht mag, soll sie ermitteln.
Jetzt war Kiki also auch bei diesen Ermittlungen für die Kinder zuständig. Aber er hatte ja recht, ihr Vorgesetzter. Frauen waren tatsächlich sensibler und einfühlsamer und auch geduldiger. Das war ein Plus, auf das Kiki stolz war. Meistens bekamen sie auch mehr zu hören als die männlichen Kollegen. Sie hoffte auch in diesem Fall auf einen Erfolg. Vielleicht hatten die Jungen ja sogar den Täter oder die Täterin gesehen. Also zusammengepackt und los ging es. Herr Federle, rief sie im allgemeinen Aufbruch nach vorne. Gehen wir? Ich lasse mir jetzt einfach nichts anmerken, nahm sie sich vor. Und Federle ließ nicht lange auf sich warten. Die schwarze Lederjacke hatte er lässig im Daumen eingehängt und über seine Schulter geworfen. Mit seinen dunklen, halblangen Haaren war er wirklich ein Bild von einem Mann. Schick und irgendwie elegant in seinen engen Jeans kam er mit einem aufgesetzten Siegerlächeln auf Kiki zu. Bis er seinen Mund aufmacht, ist er ja wirklich in Ordnung. Fast hätte sie es laut gesagt. Na dann, viel Vergnügen euch beiden, bemühte sich Manni, die Situation noch zu verschärfen. Dir kratze ich die Augen aus, wenn du nicht augenblicklich still bist, knurrte Kiki ihn an. Mit der erschrockenen Feststellung, eine Wildkatze ist ja ein Schmusetier gegen dich, ließ Manni sie stehen, wandte sich seiner Partnerin Suse zu. Aufmerksam lächelnd hatte Fritz Federle den kleinen Wortwechsel verfolgt. Also, dann gangen wir, ließ er sich jetzt schmunzelnd hören und ging vor Kiki zur Türe. Wie nicht anders zu erwarten, hielt er sie mit großer Geste auf und wartete, bis sie nach kurzem Zögern mit vorgerecktem Kinn und einem vernichtenden Blick auf ihn durch die Türe fegte. Dieses großspurige, so gentlemanlike aussehende Gehabe Federles war der zweite Grund, warum sie nicht mit ihm arbeiten mochte. Er hielt ihr die Eingangstüren auf, er öffnete ihr die Autotüre, er stellte sie vor, nicht umgekehrt. Du meine Güte, und das in Zeiten von Emanzipation und weiblicher Selbstständigkeit. Er glaubte wohl, mit solch übertriebenen Altherrengesten von anno dazumal bei ihr landen zu können. Zugegeben, direkte Versuche hatte er noch nicht unternommen. Das würde sie ihm auch nicht geraten haben, diesem Schnösel. Wie oft hatte sie sich jetzt schon mit ihm deswegen auseinandergesetzt. Sie wollte nicht wie ein dämliches Dämchen behandelt werden. Sie wollte keine aufgehaltenen Türflügel, keine schräg nach oben gezogenen Jackenärmel, keine untergeschobenen Stühle. Sie war Kollegin und wollte als solche behandelt werden. Irgendwie schaffte es dieser Schönling immer wieder, sie auflaufen zu lassen. Irgendwie wusste er genau, wann sie es auf keine Konfrontation ankommen lassen würde. Jetzt zum Beispiel. Vor versammelter Mannschaft konnte sie doch nicht wieder davon anfangen. Und er wusste das. Widerling, knurrte sie vor sich hin. Wie bitte? Kam es von hinten. Habet sie was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich damit anfangen würde, Ihnen etwas zu sagen, würde es Ihnen bestimmt nicht gefallen. Konnte sie sich nicht verkneifen, zurückzurufen, während sie die Stufen hinuntereilte. Mit ihm musste sie jetzt also in den Dienstwagen steigen und würde womöglich während der ganzen Ermittlungen mit ihm zusammengespannt bleiben. Das konnte heiter werden. »Könnten wir nicht die Räder nehmen?«, hörte sie ihn hinter sich im Hof fragen. »Sie fahren doch auch gerne mit dem Rad.« »Ach, da schau an! Er konnte also auch anders, als immer nur dieses schwer verständliche Genuschel von sich zu geben.« »Ach, Sie können Radfahren? Ich dachte, Sie sind so ein Motorradfreak. Aber von mir aus gerne. Ist ja nicht weit nach Söflingen und den Weg kenne ich.« Natürlich hatte er ein Sportrad und einen Radhelm vom Feinsten. Herr Federle hatte anscheinend immer alles vom Feinsten. Was der bei der Kripo verloren hatte, wollte sie auch mal wissen. So wie der aussah, würde er doch besser in die Vorstandsetagen von Daimler passen. Aber nein, er war bei der Kripo und musste sie nerven, so oft es nur ging. Jetzt hielt er sich allerdings brav hinter ihr. Das gefiel ihr einerseits, andererseits fühlte sie sich von ihm dadurch beobachtet und gehetzt. Fuhr sie zu schnell, würde er sicher denken, sie rase. Fuhr sie zu langsam, war sie wahrscheinlich eine Schnecke für ihn. Aber sie wollte alles andere als eine Schnecke sein. Und so jagte sie über die Gehsteige und Radwege und bedauerte sehr, kein Blaulicht zur Verfügung zu haben. Sollte er nur sehen, ob er mitkam bei diesem Tempo. Aber er kam mit. War ja klar. In Söflingen angekommen, wusste sie anfangs nicht so recht, wohin. Natürlich kannte sie sich in ihrem Wohngebiet schon etwas aus. In verschiedenen Geschäften hatte sie schon eingekauft und festgestellt, dass sie, um den täglichen Bedarf zu decken, hier alles fand, was nötig war. Vor allem die vielen kleinen Bäckereien hatten es ihr angetan. Da gab es ja an jeder Ecke eine. So gehäuft kamen sie nicht einmal in Berlin vor. Nachdem ihr der Kollege Manni ein Gebäck namens Seelen dringend ans Herz gelegt hatte, hatte sie diese Ulmer Spezialität schon in allen Bäckereien ausprobiert. Manni, hatte sie vor 2 Wochen anerkennend zu ihm gesagt, du hast nicht zu viel versprochen. Diese Seelen mit Butter darauf sind wirklich ein Gedicht. Sie waren sozusagen ein himmlisches Gebäck, allerdings um vieles handfester, als ihr Name dies versprach. In den Klosterhof sollten sie sich begeben, hatte es im Büro geheißen. Dort sei der Tote an einem Wehr hängen geblieben. Diesen Klosterhof kannte Kiki mittlerweile ziemlich gut. Sie durchquerte ihn immer dann, wenn sie ihr Radtraining Richtung Blaustein absolvierte. Durch den Hof, die Blau entlang an der Klosterkirche und dem großen Spielplatz vorbei, schon war sie im Grünen. Sie konnte sich nicht genug wundern, wie schnell das hier ging. Aus dem Haus, aufs Rad und schon in der Landschaft. Das war einfach klasse. Aber heute sollte sie den Klosterhof nicht durchqueren. Der Tote war hier gefunden worden und sie sollten ermitteln. Tatsächlich war jetzt der freie Zugang durch den Torbogen abgesperrt und sie konnten sich nur durch ihre Ausweise Zutritt verschaffen. Hinter ihnen hatte sich eine Menge Leute angesammelt. Die meisten standen um die italienische Eisdiele herum. Wie kann man bloß bei dem Wetter ein Eis schlecken? Herr Federle schüttelte sich auffällig. Ihn schien ein solches, diametral zu den herrschenden Kältegraden an den Tag gelegtes Verhalten etwas zu irritieren. Das dürfte wohl nicht unser Problem sein. Wir sollen uns um wichtigere Dinge kümmern. Damit ließ Kiki ihn stehen, um mit den Kollegen Kontakt aufzunehmen. Die Kinder waren sicher nicht zur Schule gegangen, nach ihrer grausigen Entdeckung. Sie fanden die beiden schließlich in dem historischen Gebäude, das den Platz flankierte. Eine Außenstelle des Rathauses war hier untergebracht, ein Mini-Rathaus sozusagen. Die Bürgerdienste für den Stadtteil Söflingen. Kiki kannte die Räumlichkeiten, sie hatte sich hier vor 2 Monaten umgemeldet. Über eine alte, schön gepflegte Holztreppe stiegen sie in den 1. Stock. Hier hatte die Polizei ein vorläufiges Vernehmungszimmer eingerichtet. Eine Kollegin bat sie herein. 2 Kinder, beide etwa 10 Jahre alt, saßen, etwas blass, doch mit wachen, interessierten Gesichtern, auf den Stühlen und warteten darauf, was wohl als nächstes passieren würde. Jetzt musste behutsam vorgegangen werden. Kiki wollte sich einen Stuhl heranziehen, um sich zu den Kindern zu setzen, doch der Herr Kollege hatte schon 2 Sitzgelegenheiten angeschleppt. »Danke, vielen herzlichen Dank«, presste Kiki hervor. »Sei nicht so zickig, er meint es nur gut«, dachte sie dann und schenkte diesem so aufmerksamen Kavalier doch einmal ein knappes Lächeln. Dann stellte sie sich und den Kollegen erst einmal vor. Bei der Nennung der beiden Namen schmunzelten die Kinder. »Frau Wunder und Herr Federle«, na, was es da zu lachen gab, blieb Kiki verborgen. Vielleicht war es auch nur ein Verlegenheitslächeln. Etwas Entspannung nach so viel Aufregung tat sicher gut. Sie notierte die Namen der Kinder, ihr Alter, die Adressen und wo sie zur Schule gingen. Die beiden Schüler gingen in die 3. Klasse der Mainloh-Grundschule, die hier im Klosterhof ihr Schulgebäude hatte. Raphael war 9 Jahre alt, schmal und wesentlich kleiner als der andere Junge. Matthias schien robuster zu sein. Trotz seiner 10 Jahre war er schon ziemlich groß und ein gewisser Hang zu Süßigkeiten und Chips war nicht zu übersehen. Beide waren aufgeweckte Jungen und hatten keine Schwierigkeiten, das abenteuerliche Erlebnis zu berichten. Während des Erzählens merkte man allerdings, dass ihnen der Schrecken doch ziemlich in die Knochen gefahren war. Sie waren blass und wirkten etwas verstört, als sie vom Aussehen dessen berichteten, was da im sonst so schön sprudelnden Wasser getrieben hatte. Einen Arm hatten sie zuerst gesehen, dann ein Bein und dann Haare, die sich im Strudel bewegten. Sie hatten es erst nicht glauben können, dass es sich um einen echten Menschen handeln sollte. Erst hatten sie an einen Schwimmer gedacht, dann aber bald gemerkt, dass der Mann ja keine Luft mehr holte und immer mit dem Gesicht im Wasser blieb. Woran sie denn gemerkt hätten, dass es sich um einen Mann handelte? Fragte Federle, der sich bisher zurückgehalten hatte. Der hatte kurze Haare und war groß und sah halt aus wie ein Mann von hinten, berichtete Matthias. Sie hätten sogar gerufen, ob der Mann Hilfe bräuchte, meinte Raphael. Nachdem er sich nicht gerührt hatte und sich immer weiter so nackt im Kreis gedreht habe, seien sie zurückgelaufen zu Matthias' Mutter in die Glockengasse. Die ist gerade aus dem Hof gefahren mit dem Rad und wollte zur Arbeit. Die hat uns zuerst gar nicht geglaubt, dann ist sie aber mit uns mitgekommen und hat sich den Mann angeschaut. Sie sei ganz erschrocken gewesen, als sie den Mann gesehen habe und hätte sie beide vom Geländer weggezogen. Und was passierte dann? Und wo ist deine Mutter jetzt? Wollte Kiki wissen. Ich glaube, die ist bei der Arbeit. Da muss sie doch jeden Tag hin. Sie hat gesagt, sie ruft die Polizei an und wir sollten zur Schule gehen. Weil wir aber sehen wollten, was mit dem Mann passiert, sind wir dort stehen geblieben. Dann ist ganz schnell die Polizei gekommen mit Blinklicht und so und dann mussten wir weg vom Wehr und sind hierher. Der Mann ist doch tot, oder? Getraute sich Raphael schüchtern und mit leiser Stimme zu fragen. Die Sache hatte ihn doch mehr mitgenommen, als man zunächst vermuten konnte. Ja, stimmte Kiki ihm mit verständnisvoller Stimme zu. Er ist wohl ertrunken. Mehr wissen wir auch noch nicht, musste Federle seinen Senf noch dazugeben. Bei der weiteren Befragung stellte sich heraus, dass die beiden Jungen außer einigen Schulfreunden und dem Fahrer eines Lieferwagens beim Bioladen niemanden sonst gesehen hatten, vor allem nicht beim Wehr oder auf dem übrigen Areal. Sie konnten sich an keine weitere Person erinnern, die ihnen begegnet war. Sie waren auch schon ziemlich spät dran gewesen, sodass die meisten Schülerinnen und Schüler wohl schon in den Klassenzimmern gewesen seien. Kiki und Federle notierten sich die Angaben der jungen Zeugen und brachten sie dann in ihre Klassen. Sie nach Hause zu bringen, war nicht möglich, da niemand dort sei, auch bei Raphael nicht, wie sie sagten. Und ganz alleine wollten sie die beiden nicht lassen. Sollten sie doch einmal die Helden im Schulgeschehen sein. Sie informierten die Klassenlehrerin, Frau Bungert, die sehr verständnisvoll reagierte und ein Auge auf die beiden haben würde. Kiki erinnerte sich, wie sie einmal einen Taschendieb in einem Kaufhaus beobachtet hatte. Sie war damals etwa 12 Jahre alt gewesen. Der Mann hatte den Geldbeutel einer alten Frau aus dem Einkaufskorb genommen und eingesteckt. Die Frau hatte nichts bemerkt und Kiki hatte das ziemlich gemein gefunden. Sie erzählte es der Verkäuferin an der Kasse. Der Dieb war daraufhin gefasst worden und Kiki hatte von der Frau so viel Geld geschenkt bekommen, dass sie sich am nächsten Tag im Freibad mehrere Portionen Eis leisten konnte. Sie hatte das Erlebnis in der Klasse erzählt und war die Heldin des Tages gewesen. Die beiden Kinder würden mit ihrer Wasserleiche sicher auch nicht hinter dem Berg halten und bis ins kleinste Detail berichten, was sie gesehen hatten. Aber ob heute oder an einem der nächsten Tage, sie würden die Helden sein, wenigstens für kurze Zeit. Die Kinder waren also vorerst versorgt und Kiki machte sich mit Federle auf den Weg in die Glockengasse. Vielleicht war Frau Künzle, die Mutter einer der beiden Schüler, nach ihrem Anruf doch zu Hause geblieben. Leider hatten sie kein Glück. Sie mussten in die Stadt zurückfahren und fanden die Zeugin in der Süßwarenabteilung des Kaufhofs. Daher also die Körperfülle des Sohnes, vermutete Kiki. Frau Künzle hatte sie schon erwartet und ging bereitwillig mit in den Personalraum. Sie hatte den Angaben der beiden Kinder allerdings nichts hinzuzufügen. Außer dem im Wasser treibenden Toten hatte auch sie nichts Ungewöhnliches bemerkt oder gar jemanden gesehen. Sie arbeitete halbtags, wollte aber heute ganz pünktlich nach Hause gehen, um ihren Sohn in seinem Schock nicht alleine zu lassen. »Ich glaube«, sagte Federle, »ihr Matthias hat das ganz gut verkraftet.« »Ja klar«, dachte Kiki, »dieser Federle mal wieder mit seiner Küchenpsychologie. Für ihn sind Männer eben Helden. Die kann nichts aus der Bahn werfen, schon gar nicht eine Wasserleiche. Hätte mich interessiert, was er gesagt hätte, wenn 2 Schülerinnen den Fund gemeldet hätten.« Die beiden Ermittler verabschiedeten sich mit dem Hinweis, dass dieser ersten Vernehmung sicher noch eine weitere folgen würde und schwangen sich wieder aufs Rad. Da die nächste Dienstbesprechung auf 14.30 Uhr angesetzt war, wollten sie noch einmal in den Klosterhof radeln und sehen, was sich dort getan hatte. Der smarte Fritz fuhr jetzt zügig vor Kiki. Er nahm die etwas nähere Strecke nach Söflingen am Finanzamt vorbei, den Radweg Richtung Westplatz. Allerdings ging es hier eine vielbefahrene Straße entlang und an den vielen Ausfahrten musste man öfter abbremsen. Als Federle so vor ihr fuhr, konnte Kiki ihm eine gewisse Anerkennung nicht versagen. Mit seinen breiten Schultern und seinem durchtrainierten Körper bewegte er sich sicher und elegant auf seinem Rad. Es machte Spaß, ihm zuzusehen. »Kiki, lass das«, ermahnte sie sich selbst, »lass deine Hormone stecken, der letzte war schon so ein Reinfall, schau einfach nicht hin.« Inzwischen war es Mittag geworden. Von der Turmuhr der Christuskirche schlug es 1 Uhr, als sie in die Söflinger Straße einbogen. Kiki spürte ein heftiges Grummeln im Magen. Das bisschen Frühstückstee war wohl aufgebraucht. Kollege Federle schien es ähnlich zu gehen. Wir könnten uns doch noch ein wenig umhören, hier in Zöflingen. Wer der Tote sein könnte, schlug er an der nächsten roten Ampel vor. Er schaute Kiki treuherzig an. Es ist Mittag, ich han Hunger. Gangen wir doch miteinander zum Essen, was meinet sie? Da vorne an der Ecke hat vor kurzem ein kleiner italienischer Imbiss eröffnet, stimmte Kiki zu. Es gibt echt italienische Küche. Ja, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich habe heute Lust auf was Schwäbisches. Am besten gehen wir ins Kreuz. Da sitzt man nicht so weit auseinander. Ich lade sie ein. Was sollte jetzt das schon wieder? Das machen wir ein andermal. Und man sitzt nicht so weit auseinander. Wollte der etwa dicht bei ihr sitzen? Wieso das denn? Kiki war kurz irritiert und wusste nicht so recht, was sie antworten sollte. Na gut, stimmte sie dann zu. Umhören kann nicht schaden und Hunger habe ich auch. Bedingung ist, ich bezahle selbst und Sie reden mit mir so, dass ich Sie verstehen kann. Einverstanden. Federle strahlte sie an und schwang sich aufs Rad. Anscheinend kannte er sich hier in Zöflingen auch ganz gut aus.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.